NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages und diesen Themen. Deutsch-türkisches Außenministertreffen in Goslar. Gibt es Fortschritte bei der Freilassung inhaftierter Deutscher? Abschluss der CSU-Klausur in Seon. Knallharter Forderungskatalog für die Sondierungen mit CDU und SPD. Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Christian Lindner bleibt als Parteichef unumstritten. Dazu auch unser Kommentar. Die Europäische Union prüft die Möglichkeiten einer Einflussnahme auf die Entwicklung im Iran und das Hochwasser am Rhein geht noch nicht zurück. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Im historischen Reichssaal der Kaiserpfalz zu Goslar traten heute Mittag Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und sein türkischer Kollege Mevlüt Çavuşoğlu gemeinsam vor die Presse. Die Meinungsverschiedenheiten der letzten Monate hängen auch mit der unrechtmäßigen Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei zusammen. Dazu zählt auch der Korrespondent Dennis Yücel. Als Reaktion darauf hatte Berlin vorerst die meisten Rüstungsexporte an den Bosporus untersagt. Ob es in Goslar möglicherweise eine Annäherung gab, darüber berichtet Birte Olig.
Viel dürfte der türkische Außenminister Çavuşoğlu nicht gesehen haben. Von der Kulisse aus historischem Fachwerk und schieferverkleideten Häusern bei seinem kurzen Spaziergang durch die Goslarer Altstadt. Auf dem Weg zum gemeinsamen Mittagessen in einem Restaurant wurden Sigmar Gabriel und er eng umringt und bejubelt von rund 100 türkischstämmigen Bürgern. Viele schwenkten die türkische Flagge, manche trugen auch die türkische und die deutsche um den Hals. Sie freuten sich nicht nur über den Besuch des Türken. Sie freuten sich auch darüber, dass die beiden Staaten wieder einen Schritt aufeinander zugehen.
Der Streit müsste eigentlich gar nicht sein. Natürlich, Politik gibt es ja immer Streit, aber am Ende sollte immer wieder vertragen werden. Und so sieht es auch gerade aus, soweit ihr das mitbekommen. Also sind wirklich sehr zufrieden, dass unsere beiden Außenminister, weil ich bin Deutsch-Türke, Sigmar Gabriel ist mein Außenminister und Mevlüt Çavuşoğlu ist mein Außenminister. Also ich bin einfach nur froh, dass beide hier sind, vor allem auch in der Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin und auch momentan lebe. Also ich kann nur gute Hoffnung haben.
Für uns ist es natürlich optimal, wenn das alles wieder so läuft wie früher. Wir würden uns, denke ich, alle freuen, weil wir haben hier unsere Wurzeln in der Türkei und jeder sollte irgendwie gegenüber dem anderen Respekt erweisen und dann, denke ich, würde das schon gut gehen.
Am Morgen bereits hatten sich die Politiker zu Gesprächen in Gabriels Wohnhaus getroffen. Bei einem anschließenden kurzen Pressestatement in der knapp 1000 Jahre alten Kaiserpfalz bekräftigten beide, die Spannungen der vergangenen Monate abbauen zu wollen. Deutschland und die Türkei verbinde ein gemeinsames Erbe. Und deshalb, trotz aller Meinungsverschiedenheiten, so Gabriel.
Wir sind, glaube ich, vor allen Dingen gut beraten, in Offenheit und in gegenseitigem Respekt unsere Debatte fortzusetzen, auf Augenhöhe. Wir sind NATO-Partner, wir sind Partner im Kampf gegen den Terror des Islamischen Staates. Es gibt also vieles, was uns verbindet. Und ich bin sehr froh, dass wir Schritt für Schritt den Dialog wieder auf eine bessere Basis bringen konnten.
Gabriel versprach, dass die Polizei in Sachen Adil Öksüz aktiv werde, sofern er sich in Deutschland aufhalte und sofern die Türkei Beweise für dessen Schuld liefere. Öksüz wird von der Türkei als einer der Hauptdrahtzieher des Putschversuchs angesehen. Damit erfüllt Gabriel eine wichtige Forderung der Türkei. Çavuşoğlu reicht das aber noch nicht.
Die jüngsten Schritte der deutschen Behörden haben wir hier natürlich mit Freude zur Kenntnis genommen. Sei es die Tatsache, dass der Name Adil Öksüz auf die Fahndungsliste gesetzt worden ist, als auch die Bekämpfung der PKK. All das sind erfreuliche Schritte, aber hier haben wir noch weitere Erwartungen.
Sigmar Gabriel begrüßte die Freilassung mehrerer deutscher Häftlinge in der Türkei, vermied es aber, zumindest öffentlich weitergehende Forderungen an seinen Amtskollegen zu stellen, etwa was den Fall des inhaftierten Journalisten Dennis Yücel angeht. Das taten zeitgleich andere. Vor der Kaiserpfalz hatte sich ein gutes Dutzend Männer mit Plakaten aufgestellt. Auf ihnen stand »Free Dennis«.
Morgen Abend beginnen in Berlin die Sondierungsgespräche von CDU, CSU und SPD zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Im bayerischen Seon endete heute Mittag die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten. Die gefassten Beschlüsse sollen Eckpunkte für die Berliner Gespräche bilden. Eva Lell weiß, worum es dabei geht.
Das Kloster Seon ist eine Bildungsstätte des Bezirks Oberbayern, idyllisch gelegen an einem See. Für die CSU-Landesgruppe soll Seon das neue Kreut werden. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt meint, der Geist von Kreut sei mit umgezogen nach Seon und die Klausur sei ein Gipfeltreffen der bürgerlich-konservativen gewesen. Mit Michael Kretschmer, dem neuen sächsischen Ministerpräsidenten von der CDU, übte die CSU hier den Schulterschluss, auch in Sachen Flüchtlingspolitik.
Und gerade bei diesem Thema geht es darum, jetzt eine gesellschaftliche Befriedung zu erzeugen. Und deswegen muss der Familiennachzug ausgesetzt bleiben. Müssen wir dafür sorgen, dass wir mit Rückführungsabkommen auch wirklich diejenigen schnell wieder aus dem Land bringen, die hier keinen Anspruch auf Asyl haben. Und das muss man durchsetzen bei diesen Sondierungsgesprächen.
Die CSU hat viele Beschlüsse gefasst, die es der SPD nicht leichter machen dürften, über eine Regierungsbeteiligung zu verhandeln. Familiennachzug, verpflichtender medizinischer Altersnachweis für minderjährige Flüchtlinge und Kürzungen bei den Asylsozialleistungen, das will die CSU. Landesgruppenchef Dobrindt.
Wir haben die höchsten Flüchtlingssozialleistungen in Europa. Das ist wie eine offene Einladung für viele zu uns zu kommen. Das setzt vollkommen falsche Anreize und muss deswegen auf den Prüfstand.
Keine Steuererhöhungen. Ein weiterer Pflock, den die CSU vor den Sondierungsgesprächen einrammt. Steuerliche Entlastungen für die Mittelschicht und ein dezentrales Europa. Darauf legt sich die CSU fest und erteilt dem Vorschlag von Vereinigten Staaten von Europa, von SPD-Chef Martin Schulz, eine Absage. Eine Standortbestimmung sollte diese Klausur sein vor den Sondierungen zwischen Union und SPD. Dobrindt spricht vom kürzesten Transmissionsriemen, den man sich vorstellen kann. Und meint damit, die Beschlüsse aus Seon werden schon wenige Stunden nach dem Ende der Klausur Teil der Verhandlungen in Berlin sein. Inhaltlich hat die CSU die Hürden hochgelegt, gleichzeitig aber immer betont, sie wolle die Koalition mit der SPD und sei zuversichtlich. Alexander Dobrindt.
Ob dies gelingt, hängt sehr davon ab, ob sich der große Teil der SPD inzwischen aus der Schmollecke herausbewegt hat oder ob der eine oder andere immer noch das Gefühl hat, dass man bei Wahlen antreten kann, aber nicht unbedingt regieren muss.
Stefan Müller, der parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, formuliert das diplomatischer.
Solche Verhandlungsergebnisse sind ja immer auch ein Gesamtkunstwerk. Und am Ende kommt es ja darauf an, dass sich alle drei Partner auch in einer solchen Vereinbarung wiederfinden. Klar ist aber auch, dass eine 20%-Partei nicht 100% ihrer Forderungen erfüllt bekommen kann.
SPD, CDU und CSU wollen nach der Bundestagswahlschlappe ihre jeweiligen Profile schärfen, müssen gleichzeitig aber Kompromisse finden. Keine leichte Aufgabe für die Sondierungsgespräche. Die CSU war in Seon 3 Tage lang im Provokationsmodus. Mit dem Besuch des umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und mit Dobrindts Ruf nach einer bürgerlichen Revolution. In Berlin dürften die Christsozialen nun wieder in den Verhandlungsmodus schalten.
Das Dreikönigstreffen der FDP im Stuttgarter Opernhaus hat eine lange Tradition. Die wichtigste Rede hielt Parteichef Christian Lindner. Trotz massiver Kritik am Ausstieg bei den Jamaika-Sondierungen unterstützt die liberale Partei weiter seinen Kurs.
Stehende Ovationen in der bis auf den letzten Stehplatz besetzten Oper in Stuttgart. Die Partei feierte sich selbst und ihren Vorsitzenden Christian Lindner. Von Kritik oder Unmut hier und heute keine Spur. Über 12.000 neue Mitglieder, solide Umfragewerte, das höchste Spendenaufkommen seit Jahren.
Und wir haben einen Kapitän, der sich in rauer See vor uns eingesetzt hat, der Tag und Nacht gekämpft hat.
Eine Partei, so die Botschaft der Redner auf dem Dreikönigstreffen, die bestens gerüstet sei für das Jahr 2018, das aus Sicht des FDP-Vorsitzenden ähnlich turbulent werden wird wie das vergangene.
Wir haben uns befreit aus der taktischen Abhängigkeit anderer Parteien. Wir haben uns befreit von der Ängstlichkeit vor Kritik. Und wir haben uns befreit vom Einfluss organisierter Interessen.
Das Nein, betonte Lindner, zu einer Jamaika-Koalition, sei ein konstruktives Nein gewesen.
Es war ein Nein zum Status quo. Es war eine Investition in unsere Glaubwürdigkeit, eine Investition, die sich dann bezahlt machen wird, wenn wir dereinst bei einem Erneuerungsprojekt unseres Landes wirkliche Gestaltungsmacht brauchen.
Jamaika, stellte Lindner klar, werde im Nachhinein zu einem politischen Sehnsuchtsort verklärt.
Wir waren da,
sagte er und schwieg bedeutungsschwanger. Nur um dann noch einmal mit den potenziellen Koalitionspartnern kritisch ins Gericht zu gehen. Mit der Union und den Grünen, mit Kanzlerin Merkel und Jürgen Trittin, dem, wie Lindner es formulierte, heimlichen Verhandlungsführer der Grünen.
Dieser linke Flügel der Grünen, der vertritt eine Politik, die mit dem Staat und mit dem Gesetzesbefehl die Gesellschaft lenken möchte, Unterschiede planieren will und Menschen umerziehen möchte.
Für Liberale nicht hinnehmbar. Ebenso wenig wie der Vorwurf, die FDP trage nun die Verantwortung für eine mögliche Fortsetzung der Großen Koalition.
Ich habe mir eine Frage. Welche Verantwortung trägt dann eigentlich noch die Bundeskanzlerin mit ihrer Richtlinienkompetenz?
Die FDP machte Lindner klar, werde aus der Opposition heraus versuchen, für einen Kurswechsel in der Politik zu sorgen. So soll unter anderem ein Entwurf für ein Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht werden.
Damit in dieser Frage, bei der Lebenslüge, unser Land sei kein Einwanderungsland, wir endlich eine neue Generation Deutschland werden.
Ein politischer Kurswechsel, gestaltet von einer neuen politischen Generation à la Macron. Das ist es, was der FDP-Spitze vorschwebt.
Wir wollen ihn nach links oder rechts, nach vorne.
Die nächsten Stationen auf diesem Weg, die Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Eine Regierungsbeteiligung nicht ausgeschlossen. Die FDP beschworen heute noch einmal alle Redner angesichts kritischer Stimmen von außen, wolle schließlich mitgestalten.
Christina Nagel berichtete aus Stuttgart. Wohin also steuert Christian Lindner die FDP? Thorsten Huhn sucht in seinem Kommentar eine Antwort.
Nein, Christian Lindner bereut nichts. Er steht zum Abbruch der Sondierungsgespräche mit der Union und den Grünen. Das geschah aus staatspolitischem Verantwortungsgefühl, sagte er auf dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Jamaika sei als politischer Sehnsuchtsort verklärt worden. Das ist so ein typischer Lindner-Satz. Für das Ende der Sondierung machte der FDP-Chef andere verantwortlich, die aus seiner Sicht mutlose und zu passive Bundeskanzlerin und die Grünen mit ihrer Regelungswut. Lindners Abneigung gegen die Grünen wurde heute im Stuttgarter Opernhaus wieder sehr deutlich. Der Oberliberale ist nach wie vor ein Kritiker der Energiewende, er will die Kohlekraftwerke noch lange laufen lassen. Überhaupt mögen die Liberalen ja keine Verbote, auch wenn sie für den Schutz der Natur sinnvoll wären. Wenn man die Bemerkungen zu den Grünen und Lindners Kritik an der Politik von Angela Merkel zusammennimmt, muss man sagen, eine Jamaika-Koalition ist im Bund in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die Freien Demokraten setzen ganz offen auf die Zeit nach Merkel und hoffen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der konservativer ist, mehr Verständnis für das Weltbild der Liberalen hat und vielleicht auch den Grünen nicht so nahe steht. Der all die Dinge anpackt, die nach Ansicht von Lindner getan werden müssen, um Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Als Beispiele nannte er den Ausbau der Infrastruktur und der Digitalisierung. Beides kommt in Deutschland viel zu langsam voran. Damit hat er recht. Ob der ebenfalls von ihm geforderte Abbau des Solidaritätszuschlages so vorrangig ist, kann man bezweifeln. Es gibt wichtigere Dinge. Eines wurde in Stuttgart wieder klar. Die Partei steht hinter ihm. Lindner bekam viel Beifall für seine 80-minütige Rede. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendwelche Liberale mit dem Kurs von Lindner nicht zufrieden sind. Das gilt auch für die Abgrenzung gegenüber der AfD. Da wählte der Parteichef deutliche Worte. Er warf der Partei vor, sie wolle völkisches Denken wieder salonfähig machen und schüre Fremdenhass. Das wirkte nicht so, als schiele er nach AfD-Wählern. Wir wollen nicht nach rechts, sondern nach vorne. Ob das der ganz richtige Kommentar war, darüber kann man streiten. Christian Lindner ist erst 38 Jahre alt. Er hat noch viel Zeit, um seine Partei weiter nach vorne zu bringen. Die FDP braucht auch noch einige Schwergewichte mehr, um auf allen politischen Feldern präsent zu sein. Der Oberliberale kann in Ruhe abwarten und irgendwann in einer ihm genehmen Regierung Minister werden. Für welche Inhalte er dann stehen wird, das bleibt noch offen.
Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der spektakuläre Ausbruch von 4 Häftlingen aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee und 5 weitere Fluchten sorgen für viel Kritik am Berliner Justizsenator Dirk Behrendt. Heute konnte der 4. des geflohenen Quartetts wieder dingfest gemacht werden. Peter Klinke meldet sich aus Berlin.
Wie die Polizei auf Anfrage des RBB mitteilte, wurde der 4. Häftling in der Boxhagener Straße in Berlin-Friedrichshain gefasst. Er soll dort zuvor einen Taschendiebstahl begangen haben. Die 4 Häftlinge waren am 28. Dezember aus dem geschlossenen Vollzug ausgebrochen. Sie hatten mit einem Trennschleifer Gitterstäbe durchtrennt und einen Mauerschlitz aufgebrochen. 2 von ihnen meldeten sich nach wenigen Tagen freiwillig zurück. Einer wurde in Neukölln gefasst. Darüber hinaus hatten sich zwischen Weihnachten und Neujahr 5 Männer aus dem offenen Vollzug nicht wieder zurückgemeldet. 2 von ihnen sind nach wie vor verschwunden. Im offenen Bereich von Plötzensee sitzen Männer ein, die beispielsweise eine Geldstrafe nicht zahlen können und deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Die Opposition hatte die 9 Fluchten in 5 Tagen als einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte gewertet. CDU-Fraktionschef Graf sagte dem RBB, der Justizsenator habe sich nicht um die Berliner Gefängnisse gekümmert und müsse deshalb entlassen werden. Aber auch aus den Reihen der Koalition kam Kritik. Der SPD-Abgeordnete Langenbrink twitterte, die Vorfälle seien eigentlich ein Rücktrittsgrund für einen Justizsenator. Der Grünen-Politiker Behrendt lehnte es jedoch ab, zurückzutreten und gab stattdessen dem Sparprogramm der Vorgängerregierung die Schuld. Nach der jüngsten Festnahme in der Nacht zeigte sich Justizsenator Behrendt erleichtert. Die näheren Umstände der Flucht würden weiterhin aufgeklärt, sagte er. Darauf hätten die Berlinerinnen und Berliner einen Anspruch. Seit gestern untersucht eine Expertenkommission mögliche Sicherheitslücken im Gefängnis Plötzensee.
Bei Kundgebungen in Berlin und Hamburg haben heute hunderte Menschen Solidarität mit den Demonstranten im Iran gezeigt. Bis zu 1300 Personen versammelten sich in Berlin am Brandenburger Tor. In Hamburg waren es etwa 300. Was aber kann die Europäische Kommission tun, um die Lage im Iran positiv zu beeinflussen und zum Beispiel die Menschenrechte und das Justizsystem zu stärken? Kommissionschef Jean-Claude Juncker vertritt eine klar andere Strategie als US-Präsident Donald Trump. Karin Bensch aus Brüssel.
Seit mehr als einer Woche demonstrieren Zehntausende Regimekritiker im Iran. Sie protestierten zunächst gegen die Wirtschaft und Außenpolitik des Landes. Beobachter gehen davon aus, dass die Demonstrationen ursprünglich von Hardlinern organisiert worden waren, um den gemäßigten iranischen Präsidenten Hassan Rouhani zu schwächen. Mittlerweile richten sich die Proteste aber gegen den gesamten Führungsapparat und auch gegen Geistliche. In Brüssel sieht man die Haltung iranischer Machthaber kritisch.
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschenrechte in Gänze respektiert würden,
sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Interview mit dem ARD-Europa-Magazin. Zu den größten Problemen zählt Juncker die mangelnde Unabhängigkeit der Gerichte im Iran.
Das Justizsystem ist nicht so geachtet. Pressefreiheit ist ein relativer Begriff. Internetzugang ist nicht so geregelt wie in älteren Demokratien üblich. Über all dies muss man mit unseren iranischen Kollegen reden.
Die EU will reden, die US-Regierung dagegen will Fakten schaffen. US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, die Regimekritiker zu unterstützen. Vizepräsident Mike Pence kritisierte die EU. Viele europäische Partner hätten sich nicht deutlich genug gegen die Machthaber im Iran ausgesprochen. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Kommissionspräsident Juncker.
Wenn wir zum Ausdruck bringen, dass wir das Recht auf freie Meinungsäußerung gewährt sehen wollen, dass wir dem Prinzip der Gewaltlosigkeit anhängen, dann ist das doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir mit der Art und Weise, wie einige im Iran auf diese Krise reagieren, nicht diejenige ist, die wir gutheißen können.
In der aufgeheizten Situation im Iran hält Juncker Zurückhaltung erst einmal für klüger als Einmischung. Wir werden die Ereignisse sehr genau beobachten, erklärte der Kommissionspräsident.
Ohne den Eindruck zu geben, sich von außen her in ungebührlicher Art und Weise in die inneren Angelegenheiten des Irans einzumischen, wird man sehr genau prüfen müssen, welche Einflussnahme die Europäische Union haben kann.
Einen grundsätzlichen Wechsel der Iran-Politik, wie US-Präsident Donald Trump ihn fordert, lehnt Juncker für die Europäische Union ab. Trumps offensives Vorgehen kommentiert Juncker lediglich mit dem Ausspruch:
Diplomatie ist die Kunst des Feingefühls.
Feingefühl statt Grobschlächtigkeit. Die Europäische Union will im Iran-Konflikt also nicht die Haustür eintreten, sondern erst einmal durchs Seitenfenster schauen und dann durch die Hintertür hineingehen.
Gentrifizierung heißt der Begriff, wenn Mieter aus ihren historischen Wohnvierteln durch Spekulanten und Immobilienhaie vertrieben werden. Ein Problem, das sich weltweit stellt. In Mexico City haben Künstler nun eine katholische Schutzheilige erfunden, um ihren Protest gegen die Verdrängung deutlich zu machen.
Prozessionen sind in Mexiko nichts Ungewöhnliches. Jedes Dorf hat einen Heiligen oder eine Schutzpatronin, die inbrünstig verehrt werden. Doch der Zug der Gläubigen, der sich an diesem Tag durch das Viertel Juárez in Mexiko-Stadt schlängelt, ist etwas Besonderes. Er sieht eher nach politischer Demonstration aus als nach einer religiösen Prozession. Es werden Rufe skandiert gegen die Wohnungsnot, gegen die Vertreibung alteingesessener Mieter durch Immobilienkonzerne, die die Preise im Viertel in astronomische Höhen treiben. In der Mitte des Zuges wird eine puppengroße Figur getragen, Santa Maria la Juaricua. Es ist eine Heilige, die von einer Künstlergruppe erfunden wurde, als Schutzpatronin gegen die sogenannte Gentrifizierung, sagt Mitinitiator Jorge Baca. Ich habe die Gentrifizierung satt. Ich habe es satt, dass die Immobilienhaie kommen und die Leute vertreiben. Deswegen habe ich eine Heilige erfunden. Im Kanon der offiziellen katholischen Heiligen kommt Santa Mari la Juariqua nicht vor. Allerdings gäbe es dort eben auch niemanden, den Menschen um Schutz bitten könnten, denen der Verlust der Wohnung drohe, so Baca. Deswegen sei die Figur sehr wichtig. Außerdem habe man es mit der erfundenen Heiligen geschafft, das Problem der Gentrifizierung in den Altstadtvierteln Mexikos öffentlich zu machen. Sie ist eine profane Heilige, aber auch eine wundertätige Heilige. Sie setzt sich gegen die Gentrifizierung ein und sie hat riesige Wellen geschlagen. Santa Mari de Juariqua ist in den hiesigen und internationalen Medien. Ich habe 2 Prozessionen organisiert und es kamen mehr als 1200 Menschen. Was als politische Idee einer Künstlergruppe begann, ist inzwischen tatsächlich zu einem kleinen religiösen Phänomen geworden, das die katholische Kirche Mexikos mehr oder weniger schweigend toleriert. Den Verehrerinnen und Verehrern von Santa Mari la Juariqua sind die Unterschiede zwischen offiziellen und erfundenen Heiligen dem Anschein nach ohnehin egal. Wenn wir hier gemeinsam sind, dann gibt uns das Kraft. Egal was sonst noch passiert, genau das gibt uns Kraft, gemeinsam an etwas zu glauben. In diesem Fall ist es die Jungfrau, die uns vereint und uns Kraft gibt. Für Mexiko ungewöhnlich ist allenfalls das Erscheinungsbild der erfundenen Heiligen. Die Künstlergruppe um Jorge Baca setzt nicht auf pausbäckigen Barock, sondern auf einen sehr modernen Look. Santa Mari de Juariqua sieht sehr hipstermäßig aus. Sie hat eine Brille, ein Hütchen und einen kleinen Hund namens Banqueta. Die Brille hatte ich eigentlich dazu genommen, um diesen bohemianhaften Look zu bekommen. Doch die Leute waren begeistert. Wie, eine Heilige mit Brille? Ja, logisch, so sieht sie wenigstens die Probleme. Santa Mari la Juariqua ist bei weitem nicht die einzige inoffizielle Heilige, die in Mexiko verehrt wird. Es gibt noch zahlreiche andere Schutzpatrone, die nicht von der katholischen Kirche anerkannt werden, darunter Santa Muerte, die als weibliches Skelett dargestellt wird, oder Jesus Malverde, der als Patron vor allem der Drogengangs gilt.
Stefan Lina über die Proteste gegen die Gentrifizierung in Mexico City. Der Dauerregen in vielen Teilen Deutschlands könnte bald vorüber sein. Das Hochadam sorgt zumindest vorübergehend für Wetterentspannung. Vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands sollen morgen bei meist nur wenigen Wolken auch längere Zeit die Sonne scheinen. Doch die Flüsse müssen die gewaltigen Wassermassen erst noch bewältigen. In Köln am Rhein werden deshalb weitere Schutzmaßnahmen getroffen. Oliver Köhler berichtet.
Laut Prognose der Kölner Hochwasserschutzzentrale muss der Schiffsverkehr auf dem Rhein voraussichtlich in der Nacht eingestellt werden. Dann soll die Hochwassermarke 2 erreicht werden. Der Wasserstand im Rhein wird in Nordrhein-Westfalen noch bis Montag weiter ansteigen, sagt Raphael Fedder von der Kölner Hochwasserschutzzentrale.
Aktuell gehen wir am Montag tagsüber von einem Maximalpegel um die 9 Meter aus. Die Steigungsrate aktuell beträgt so 2-3 Zentimeter. Die Pegel am Oberrhein, also Maxau, gerade Karlsruhe-Maxau, hat heute seinen Höhepunkt. Das Wasser braucht knapp 2 Tage, bis es hier ist. Das wäre Montag und danach sieht es so aus, als wenn wir dann einen fallenden Pegel haben werden.
In den kommenden Stunden werden entlang des Rheins weitere Straßen und Wege überschwemmt. Im Kölner Norden wird der kleine Ort Kasselberg komplett vom Hochwasser eingeschlossen. Die Menschen dort können ihre Häuser nur noch über Stege verlassen. Ein Hochwassershuttle der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft bringt die Menschen mit einem hochachsigen LKW ans Festland und wieder zurück auf ihre Insel. Am Montag müssen auch die Schulkinder aus Kasselberg den Hochwassershuttle nutzen. In Duisburg, Düsseldorf und Leverkusen wurden Fluttore geschlossen, Sandsäcke liegen bereit, Fährverbindungen über den Rhein wurden wegen des Hochwassers eingestellt. In Köln haben Arbeiter in den vergangenen Tagen mehrere 100 Meter mobile Hochwasserwände aufgebaut. Auch zur Stunde sind Trupps im Einsatz, um Durchgänge in Hochwasserwänden zu schließen, sagt Raphael Fedder von der Kölner Hochwasserschutzzentrale.
Wir haben jetzt schon so knapp die Hälfte bauen wir auf von dem, was wir haben. Aktuell geht es viel um Tore, die geschlossen werden müssen, in Mauern und so weiter. Wir haben wenige Gebiete, die jetzt schon gefährdet sind, wo wir aber aufgebaut haben. Das ist alles im Plan.
In den Hochwassergebieten an der Weser dagegen entspannt sich die Lage inzwischen wieder leicht. Die Pegel der Weser gehen an den meisten Orten zurück. Allerdings sagt das Wasser- und Schifffahrtsamt voraus, dass die Wasserstände der Weser in den kommenden Tagen auf einem hohen Niveau bleiben werden.
Und den Sport im Echo des Tages hat jetzt Fabian Wittke.
Ja, vor ein paar Minuten ist die Vierschanzentournee mit dem letzten Springen in Bischofshofen zu Ende gegangen. Die Sensation hat es nicht mehr gegeben und somit hat auch Kamils doch das letzte Springen für sich, damit den Grand Slam perfekt gemacht und die Gesamtwertung gewinnen können. Die letzten Sekunden kurz vor der Entscheidung gibt es jetzt noch einmal von unserem Reporter Edgar Endres.
Er braucht mehr als 272,4 und er hat 275,6. Es ist amtlich. Die Skier nach oben und da wird er getragen von zwei Mannschaftskollegen und die polnischen Fans schwingen die Fahnen, auch die deutschen Fans sind zufrieden. Was für ein Triumph, was für ein Tag für Kamil Stoch hier in Bischofshofen. 16 Jahre nach Sven Hannawald schafft er es tatsächlich, diesen uralten Rekord zu egalisieren. Ein Traum ist wahr geworden für Kamil Stoch, den Adler aus Zakopane.
Ja, und am Ende gab es dann nach dem Sturz und dem Ausscheiden von Richard Freitag doch noch ein starkes deutsches Ergebnis, denn Andreas Wellinger belegt in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Der Hopman Cup im australischen Perth ist im Tennis so etwas wie die inoffizielle Mixed-WM, also Männer und Frauen zusammen. Die Deutschen Angelique Kerber und Alexander Zverev mussten sich im Finale aber knapp der Schweiz heute geschlagen geben. Thomas Perlebach hat für uns die Matches verfolgt.
Die Entscheidung fiel im abschließenden Mixed, in dem der Schweizer einen Tick besser war und dieses spektakuläre Match nicht unverdient gewann. Einen großartigen Eindruck hinterließ erneut Angelique Kerber, die in Perth alle vier Einzel ohne Satzverlust für sich entscheiden konnte, im Finale Belinda Bencic, gegen die sie zuvor noch nie hätte gewinnen können, glatt besiegte. Die Kerber vom Hopman Cup 2018 hat mit der Kerber des Jahres 2017 auf jeden Fall nicht mehr allzu viel gemein. Alexander Zverev spielte gegen Roger Federer den vielleicht besten Satz des gesamten Turniers, hatte letztlich aber keine Chance gegen den Superstar aus der Schweiz, der im Vergleich zum jungen Deutschen einfach mehr Varianten in seinem Spiel zur Verfügung hat. Während Angelique Kerber also schon eine beeindruckende Frühform unter Beweis stellen konnte, ist Alexander Zverev von seiner Bestform noch ein gutes Stück entfernt.
Die deutschen Rodler haben einen starken Jahresstart hingelegt. Beim Weltcup in Königssee gab es zwei Dreifachsiege. Wie die verteilt sind, weiß Florian Hecht.
Bei den Damen zwar die Weltmeisterin Tatjana Hüfner wegen einer Wadenverletzung nicht dabei, holt sich eben Nathalie Geisenberger den Sieg. Dicht gefolgt von Diana Eidberger, die zweite wurde, und Jessica Thiebel, die Juniorenweltmeisterin, bei ihrem ersten Start bei den Damen auf Platz 3. Bei den Doppelsitzern, das gewohnte Bild, seit 2010 heißen da die Sieger am Königssee Tobias Wendl und Tobias Alt. In diesem Winter hatten aber viele darauf gesetzt, dass die Serie reißt, denn die Mannschaftskollegen Eggert, Benneken sind die überragenden Fahrer des Winters. Am Königssee aber ein Fehler und Platz 2 für sie. Dritte, und das besonders erfreulich, die jungen Robin Goenke und David Gamm.
Und dann ist gerade eben noch ein Testspiel in der Fußball-Bundesliga bzw. Erste Liga gegen Zweite Liga zu Ende gegangen mit westdeutscher Beteiligung. Borussia Dortmund hat Fortuna Düsseldorf in Spanien am Affenfelsen von Gibraltar mit 2:0 besiegt. Kagawa und Isak haben die Tore geschossen.
Vielen Dank, Fabian Wittke. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.